Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de.
Wieder liegt ein spannender und vor allem überraschungsreicher Ski-Alpin-Tag hinter uns, der uns vor allem diese Erkenntnisse brachte. Marcel Hirscher ist doch menschlich, Stefan Luiz hat den Sauerstoff aus dem Kopf gekriegt und Ilka Stuhetz, die gewinnt weiter. Wir arbeiten den gestrigen Tag noch einmal auf hier im Sportplatz auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Malte Asmus und als Experte heute wieder bei mir von Karl Schneuzig, unserem Wintersport-Podcast, der Redakteur von Spox.com Österreich, Lukas Zara. Hallo Lukas.
Hallo Malte, servus.
Dann lass uns zuerst nach Gröden schauen. Da haben wir gestern ja auf die Abfahrt geblickt, auf den Sieg von Ilka Stuhetz aus Slowenien, auf diesen Comeback-Sieg im erst fünften Rennen nach ihrer langen Verletzungspause hatte sie gestern oder vorgestern ja die Abfahrt gewonnen. Und gestern hat sie da angeknüpft, wo sie bei der Abfahrt aufgehört hat, beim Super-G, hat sie nämlich auch abgeräumt, hat den Doppelschlag von Gröden geschafft, erste geworden vor Tina Weirater und Nicole Schmidhofer. Ja, wir haben gestern gesagt, Lukas, sie ist wieder zurück und das hat sie eindrucksvoll untermauert.
Ja, genau, sie hat also gleich den Doppelsieg eingefahren und das relativ überraschend, das hat sie auch im Ziel dann selber gesagt, sie war relativ überrascht, da sie doch einen recht großen Fehler in ihrer Fahrt eingebaut hat. Sie hat in diesem technisch anspruchsvollen Teil in der Ausfahrt von der Czaslat-Wiese einmal deutlich querstellen müssen und dann das Tempo in diesen Zielhang hinein eigentlich nicht gut mitnehmen können. Sie hat sich aber davor schon einen relativ großen Vorsprung eingefahren. Das Material dürfte erneut sehr gut gepasst haben. Und dadurch hat sie dann am Ende ja 500stel auf ihrer Seite gehabt. Sie war ziemlich glücklich natürlich, klarerweise, und hofft auch, dass sie vielleicht in Zukunft auch wieder in Gröden fahren werden. Das war ja das erste Mal für die Damen, dass sie dort auch Rennen bestritten haben, Speedrennen.
Also taugt ihr tatsächlich diese Strecke da und die Umgebung? Tina Weirater und Nicole Schmidhofer auf den Plätzen, das war jetzt weniger überraschend als das Podium bei der Abfahrt.
Genau, ja, bei der Abfahrt haben wir mit Nicole Di Lago noch eine Überraschung gehabt. Die Nicole Schmidhofer haben wir schon zweimal als Siegerin gesehen in dieser Saison, in Lake Louise jeweils. Und von der Tina Weirater sind wir das auch gewohnt, dass sie vorne reinfahren kann. Ja.
Bei Nicole Schmidhofer wissen wir ja auch, Super-G, das kann sie. Weltmeisterin ist sie da ja, führt ja aktuell auch in der Abfahrtswertung sogar die Konkurrenz an im Weltcup. Und dann gucken wir auf die deutsche Starterin Viktoria Rebensburg. Die hatte ja extra die Abfahrt ausgelassen, weil sie sich in dieser Saison mehr auf den Super-G konzentrieren möchte, da vor allen Dingen ihre schwankenden Leistungen ein bisschen stabilisieren möchte. Das ist ihr auch wieder nicht so richtig gelungen. Am Ende wurde sie Siebte, aber sie hatte auch eine ziemliche Hypothek mit ins Rennen zu nehmen. Sie musste nämlich mit der Startnummer 1 losfahren und das ist im Super-G nicht unbedingt ein Vorteil.
Genau, vor dem Rennen hat sie sich noch kämpferisch gegeben und hat gesagt, ah, das taugt ihr ohnehin, also mit der Startnummer 1, das gefällt ihr, dann muss sie nicht so lang warten. Fakt ist, sie ist in der Super-G-Weltrangliste auf Platz 11. Das ist recht undankbar. Die Sofia Gocia, die noch vor ihr liegt, ist verletzt und kann daher nicht mitfahren. Und es gibt ja diese Startnummernregel, dass die Top 10 sich die Startnummern zwischen der 1 und der 19, alle ungeraden Zahlen, aussuchen dürfen. Und das geht eben der Reihe nach, also die Führende in der Rangliste darf als erstes wählen und da blieb sie halt mit ihrer 10. Platzierung dann in dieser Reihenfolge über und da bleibt standesgemäß immer die Nummer 1 über. Das ist beim Super-G deswegen auch noch ein viel größerer Nachteil, weil es im Super-G eben keine Trainingsfahrten gibt, wie wir das von der Abfahrt kennen. Das heißt, man muss einfach genau besichtigen und dann darauf hoffen, dass die Besichtigung richtig war sozusagen. Und als Startnummer 1 hat man dann natürlich auch keine Möglichkeit, zuvor schon Läuferinnen zu beobachten auf der Strecke, um das Tempo richtig einzuschätzen und so weiter. Das heißt, das war natürlich ein bisschen ein Nachteil. Am Ende haben mir 43 Hundertstel gefehlt auf ihren Sieg, auf die Siegerin Stuhetz. Sie hat ein bisschen gehadert, sie hat gemeint, sie ist noch ein bisschen zu inkonstant, eigentlich will sie vorne mitfahren und sie war auch deswegen nicht ganz zufrieden, weil ihr Gefühl war, sie hat dann selber gesagt, diese 4 Zehntel, die hätte sie noch irgendwo rausquetschen können. Also sie war nicht ganz zufrieden und weiß sozusagen auch für sich selber einzuschätzen, wo sie die Zeit dann verloren hat, was ich ja dann wieder ein besseres Zeichen finde, wenn man weiß, wo man die Zeit liegen gelassen hat, als wenn man ratlos ist und überhaupt nicht weiß, warum das Ergebnis zustande gekommen ist.
Definitiv kann sie dran arbeiten. Dritte in Lake Louis, achte in St. Moritz und jetzt in Gröden siebte. Also ja, da kann sie noch ein bisschen nach oben arbeiten, aber sie weiß, woran es liegt, wird es dann sicherlich in den nächsten Rennen dann versuchen, wieder besser zu machen. Ihre Teamkollegin aus dem deutschen Skiverbandsteam in diesem Rennen im Super-G nicht so stark wie in der Abfahrt unterwegs, Manuela Wenig am Ende 25. Die hatte in der Abfahrt ja noch die 5. Platz geholt. Maike Pfister 28. und nicht unter die 30 kam dann Kira Weitler als 32. Patricia Dorsch 38. und Veronika Ronek 44. wurde sie am Ende. Ist das ein Rückschlag für den DSV? Wie würdest du es einschätzen nach diesem doch recht erfreulichen Abfahrtsrennen?
Es war ein relativ langer Super-G mit einer Fahrzeit über 1,30, aber trotzdem war es ein enges Rennen, deswegen da entscheiden natürlich wieder Kleinigkeiten. Wir haben ja gestern gesagt, dass der 5. Platz von der Michaela Wenig ein bisschen eine Initialzündung sein könnte. Mhm. Sie hat immerhin jetzt wieder den Sprung in die Weltcup-Punkte geschafft. Ich würde das jetzt als einzelnes Tagesergebnis einschätzen. Ein großer Rückschlag würde ich da nicht sehen. Ich glaube trotzdem, dass diese Mannschaft Potenzial hat, auch in naher Zukunft schon wieder um Top-Plätze mitzufahren.
Und um Top-Plätze wird demnächst dann auch wieder Michaela Schifferin mitfahren. Die war jetzt in Gröden nicht am Start, hatte die Abfahrt und auch den Super-G ausgelassen, will sich ein bisschen schonen, aber sie ist ja eigentlich die Dominatorin dann auch im Super-G, hat ja alle Super-G-Rennen bis auf dieses in Gröden jetzt in dieser Saison gewonnen, bleibt entsprechend auch in der Disziplinwertung und auch im Gesamtweltcup natürlich vorne. Soweit zu den Damen aus Gröden oder in Gröden und wir gucken nach einer kurzen Pause hier im Sportplatz auf meinsportpodcast.de auf die Männer in Saalbach-Hinterklemm.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung. Und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Kalt 90, der Wintersport-Talk. Aktuelle News und Ergebnisse von Curling bis Skeleton. Von Alpinski bis Eiskunstlauf. Kaltschneuzig auf meinsportpodcast.de. Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de.
Sportplatz auf meinsportpodcast.de. Wintersport unser Thema und wir schauen auf den gestrigen Tag im Ski-Alpin-Zirkus zurück mit dem Kollegen von Spox.com Österreich und unserem Wintersport-Podcast Kaltschneuzig Lukas Zara. Lukas, und wir gucken jetzt nach Saalbach-Hinterklemm zu den Herren. Dort wurde ein Riesenslalom gestern ausgefahren. Das war ja das Ersatzrennen für den ausgefallenen Saisonstart in Gröden Ende Oktober. Und dieses Ersatzrennen, das endete gestern mit einer wirklich dicken Überraschung, denn Marcel Hirscher, der große Dominator, der landete weder auf Platz 1 noch auf Platz 2 noch auf Platz 3. Ausgerechnet beim Heimspiel schaffte er es erstmals nach fast 3 Saisons im Riesenslalom nicht aufs Podium. Dicke Überraschung, am Ende gewann San Kranjec, ein Fahrer, den man da oben wahrscheinlich nicht so erwartet hätte, vor Luc Meillard und Mathieu Favre.
Es war ein historischer Tag für den slowenischen Skiverband. Nachdem Ilka Stuhetz in Gröden gewonnen hat, hat also San Kran jetzt dort in Saalbach zum ersten Mal einen Riesenslalom gewonnen. Und er war er war sehr glücklich, weil er gesagt hat, er hat es eigentlich nie so richtig auf die Piste gebracht, was er im Training zeigt und was er eigentlich kann. Und er hat einfach gesagt, ja, das war richtig gutes Skifahren. Und ja, er war natürlich überglücklich.
Das kann man absolut verstehen und man muss auch absolut gratulieren. Hat natürlich auch ein bisschen davon profitiert, dass die beiden Dominatoren des ersten Durchgangs in diesem Riesenslalom von Saalbach hinter Glemm im zweiten dann keine Rolle mehr spielte, weil sie ausschieden. Mats Olsson, der Schwede, und Manuel Feller aus Österreich. Und der Lokalmatador, der hatte ein besonderes Pech im zweiten Durchgang. Da war ein Stein im Weg.
Genau, er hat im Mittelteil einen Stein erwischt. Der Ski dürfte komplett kaputt sein, wenn man dem Glauben schenken darf, was er sagt. Er hat dann gemeint, dass eigentlich jeder Rechtsschwung beinahe unmöglich war. Man hat dann gesehen, dass er immer wieder wegrutscht. Und er hat sogar selber gesagt, eigentlich hätte ich aus dem Lauf schon rausgehen sollen, weil das gefährlich war. Und ja, dann ist ihm die Bindung aufgegangen bei einem Rechtsschwung. Ja, und auf einmal stand er nur mehr mit einem Ski da. Er war dann sogar gar nicht mehr enttäuscht. Also die erste Reaktion war wirklich, er hat sofort geschaut, wo der zweite Ski ist, damit er sich den wieder aufgabelt. Und man war als Zuschauer ein bisschen überrascht, warum er sich nicht mehr ärgert. Aber das war eben dann deswegen, weil er das davor schon mitbekommen hat, dass der Ski etwas abbekommen hat. Ja, ist natürlich bitter, vor allem weil es wirklich gut ausgeschaut hat für einen Podestplatz oder sogar für einen Sieg, jetzt wo der Hirscher sozusagen geschwächelt hat. Ja, sehr bitter, war natürlich enttäuscht, vor allem weil er sagt, bislang hat es daran gelegen, dass er die Fehler gemacht hat. Jetzt lag es halt am Material und an einem externen Ereignis, dass es nicht geklappt hat mit einem Topplatz. Ja, heute gibt es ein Slalom, eine neue Chance.
Wie muss man das denn einschätzen? Stein auf der Piste, kann man da den Pistenpräparatoren Vorwurf machen oder ist das einfach, ja, muss man hinnehmen, weil wir fahren ja Ski in der Natur?
Ja, die Organisatoren, ja, also die gesamte Piste, muss man sagen, hat ja nicht allzu lang gehalten, wie man das ursprünglich gedacht hat. Also wenn man die Piste bei der Besichtigung gesehen hat, war man ziemlich zufrieden. Es war solide Eisschicht zu sehen. Es war eigentlich alles angerichtet. Das Problem war aber, dass die Eisschicht nur relativ dünn war und dass darunter dann ein relativ trockener und weicher Schnee dann schon zu finden war. Und es gab schon im ersten Durchgang große Löcher dann zu sehen. Auch im zweiten Durchgang ließ die Piste immer mehr nach und ließ auch keine Spitzenzeiten mehr zu, je höher die Startnummer war. Dann hat es eben auch den Mats Olsson getroffen, den Halbzeitführenden. Es sind 7 Läufer im zweiten Durchgang ausgeschieden. Es war also mehr oder weniger ein Ausscheidungsrennen, wovon dann eben auch die Podestfahrer und vielleicht auch der Stefan Luiz dann ein bisschen profitiert haben.
Der wurde am Ende Vierter, was man aber auch noch zu den äußeren Bedingungen sagen musste, die Sichtverhältnisse waren auch relativ schwierig.
Genau so ist es. Also es waren vielleicht haben die ersten 5 Fahrer noch vereinzelte Sonnenstrahlen abbekommen, haben dadurch eine bessere Bodensicht gehabt und danach war eigentlich den ganzen Tag über der Himmel grau in grau, hat es natürlich auch nicht leichter gemacht. Vor allem, man muss sich ja vorstellen, die Siegerzeit war 2 Minuten 50 Sekunden. Das ist das muss man sich vorstellen, über eine Minute länger als der Riesenslalom in Val d'Isère. Und ich habe jetzt nachgeschaut, in den letzten 3 Saisons gab es nie so ein langes Rennen im Riesenslalom. Also war wirklich kräftezehrend und dann auch noch mit den schwierigen Pistenbedingungen. Also es war eine richtige Herausforderung für die Fahrer.
Und Stefan Luiz auf Platz 4, der Deutsche, der hatte nicht nur mit den äußeren Bedingungen zu kämpfen, sondern auch mit der Psyche. Wir erinnern uns alle an Beaver Creek. Dort hatte er ja das Rennen gewinnen können, hatte den Platz 1 sich geholt, seinen größten Erfolg in seiner Karriere gefeiert. Doch der steht ja immer noch mit einem Fragezeichen versehen da, weil er ja vor dem Finale sich mit Sauerstoff versorgt hatte, aus einer Sauerstoffflasche ein bisschen Luft sich reingeholt hat. Das ist nach Regelungen der WADA, der Weltantidopingbehörde, erlaubt, aber entspricht nicht den FIS-Regeln. Und deshalb ist da immer noch ein Verfahren anhängig und ihm droht die Aberkennung dieses Sieges. Die Kollegen von Kaltschnäuz, sie haben ausführlich in den letzten 2 Wochen über dieses Thema auch gesprochen. Hört gerne nochmal rein bei uns auf meinsportpodcast.de. in die Kaltschneuzig-Ausgaben. Also Entscheidung da noch offen. Und das war etwas, was Luiz natürlich auch in den ersten Rennen nach diesem Vorfall dann auch gehemmt hat. Plätze 30 und 20 sprechen dafür. Aber jetzt zeigt alles wieder nach oben. Parallel-Riesenslalom am Montag in Alta Bahia, da hat er Platz 5 geholt. Und jetzt eben Platz 4, nur 800 Sekunden Rückstand auf Platz 3. Läuft es wieder bei Luiz? Hat er das jetzt verkraftet, verarbeitet?
Er hat sich sehr gefreut über diesen wichtigen Schritt nach vorne, wie er selber sagt. Er sagt auch, die Energie ist jetzt wieder da. Er hat viel Energie verloren dadurch, dass es Themen gab abseits des Renngeschehens, die ihn beschäftigt haben. Aber auch sein Trainer hat gesagt, Matthias Berthold, der österreichische Cheftrainer, hat gesagt, dass es eine psychisch starke Leistung war von Luiz. Und Luiz selber hat eben betont, dass es ein krasser Überlebenskampf war auf dieser Piste, auf dieser schwierigen Piste. Und er war sehr stolz und zufrieden über den insgesamt jetzt 8. Podestplatz seiner Karriere. Ich habe gerade noch nachgeschaut, auf der FIS-Homepage steht sein Sieg noch. Wir hoffen, und das sage ich auch als Österreicher, ich hoffe, dass der Sieg auch weiterhin dort besteht. Bleibt. Eine Entscheidung wird wohl in den nächsten Tagen dann gefällt.
Halten wir euch natürlich auch hier auf meinsportpodcast.de auf dem Laufenden in Sachen Stefan Luiz. Und jetzt sprechen wir über Marcel Hirscher. Gegen den hatte Luiz beim Parallelslalom in Alta Bahia noch verloren. Und da haben alle noch gesagt, Hirscher, der ist nicht zu stoppen. Der hat da ja beim Parallelslalom erstmals überhaupt in dieser von ihm nicht unbedingt geliebten Disziplin zugeschlagen, hatte gewonnen. Und dann kam er nach Saalbach-Hinterglemm zum Heimspiel auf eine Piste, von der er gesagt hat, oh, ist eigentlich nicht so meins, ist mir eigentlich zu flach. Aber daran, dass es zu flach war, daran lag es nicht, dass Hirscher am Ende nur Sechster geworden ist. Erstmals seit dem 19. März 2016 kein Riesenslalom-Podium für ihn.
Ja, genau. Also zu Beginn dachte man ja, das ist übliche Hirscher-Tiefstapelei, dass er sagt, die Piste taugt ihm nicht, das wird nicht wirklich seinen Stärken gerecht werden. Aber dann hat man halt doch gesehen, mit dem 6. Platz, dass der Hirscher nicht unschlagbar ist. Das habe ich auch bei unseren Kaltschneuzig-Ausgaben schon gesagt. Es gibt immer wieder Läufer, die dann, auch wenn die Piste eben nachlässt, durchaus mit ihm mithalten können. Und das war halt jetzt schon der komische Fall, dass sehr früh auch die Piste schon auch im ersten Durchgang nachgelassen hat. Und man hat gesehen, dass er diesen Gegendruck, den der Hirscher eigentlich immer braucht und auch bei jedem Schwung immer hat und der ihm anzusehen ist, der war einfach nicht gegeben. Er war selber wirklich bitter enttäuscht. Ja, wenn man die ORF-Übertragung gesehen hat, hätte man glauben können, es herrscht Staatstrauer. Also es war ein Trauerspiel. Er hat gehadert. Er hat gesagt, vom Hero zum Zero innerhalb von 2 Tagen. Er weiß gar nicht, ob er das Skifahren verlernt hat oder ob etwas anderes nicht passt. Aber es war natürlich dann die große Diskussion, dass die Materialfrage, dass sie sich in der Materialfrage vertan haben. Er hat denselben Ski wie in Alta Bahia verwendet, wo er ja noch mit über 2,5 Sekunden Vorsprung gewonnen hat. Und diesmal hat es nicht geklappt. Dieser Ski war nicht passend. Er hat gesagt, im ersten Durchgang hat der Ski zu viel reagiert, im zweiten zu wenig. Das heißt, ich denke, er spricht von der Kanteneinstellung. Es hat einfach nicht gepasst. Es hat so oft in der Vergangenheit auf den Punkt genau gepasst, diesmal eben nicht. Und so schnell kann es gehen. Die Konkurrenz schläft nicht. Und dann hat es eben nur für den 6. Platz gereicht. Dennoch natürlich nach wie vor Marcel Hirscher ist der Mann, den es zu schlagen gilt.
Hat selber gesagt, ich werde eine unruhige Nacht haben. Jetzt steht heute wieder der Slalom auf dem Programm. Da kann er ja ganz schnell sich auch wieder in bessere Laune bringen. Aber wer ist dafür verantwortlich für so eine Abstimmung? Ist das der Fahrer oder wie wird diese Entscheidung getroffen, welche Abstimmung man wählt? Ist das eine Teamentscheidung oder gerade bei jemandem wie Hirscher, der ja eigentlich auch alle Bedingungen kennt, der ja alles gewonnen hat, der eigentlich weiß, wie er auch auf bestimmte Situationen reagieren muss, auch von der Abstimmung her, wird er ja wahrscheinlich das letzte Wort haben.
Genau, es ist natürlich so, dass der Hirscher mittlerweile ein Riesenteam um sich herum hat. Es ist dann so, dass er auch schon während der Besichtigung, hat man gesehen, Besichtigung für den 2. Durchgang, hat er währenddessen sogar die Ski gewechselt. Da hat auch sein Vater, der ja bei ziemlich vielen Rennen auch mit auf der Piste steht, mitgeholfen, seine Serviceleute. Die haben ihm da sogar wirklich andere Ski gebracht, weil er dann einfach schon auch beim Runterrutschen während der Besichtigung merkt, ob ein Ski besser passt oder nicht. So ist es zumindest erklärt worden. Und er betreibt natürlich dann auch zwischen den Durchgängen viel Aufwand, versucht dort nochmal die eine oder andere Fahrt einzulegen. Das hat auch in der Vergangenheit schon öfter gepasst. Also er hatte auch schon Slaloms gewonnen, wo er im ersten Durchgang noch nicht mit dem Material zufrieden war, dann in der Pause investiert hat, noch zusätzliche Einheiten und dann eben genau zum richtigen Material gegriffen hat. Also um deine Frage zu beantworten, da gibt es natürlich viele Betreuer, aber am Ende entscheidet natürlich auch der Marcel selber, mit welchem Ski er sich am wohlsten fühlt und mit welchem er dann auch ins Rennen geht.
Und dann wird er heute entsprechend auch wieder über das Material grübeln, dann vielleicht die bessere Abstimmung finden, um im Slalom von Saalbach hinter Glemm dann wieder sich in alter, bewährter Form zu präsentieren. Marcel Hirscher, der Österreicher. Das war's vom Sportplatz für...
Malte, eins ja? Vielleicht noch, muss ich noch erwähnen, weil wir haben jetzt heute den Slalom und da kommt der Felix Neureuther zurück, fährt seinen ersten Slalom. Das müssen wir vielleicht schon noch erwähnen. Den Riesenslalom in Alta Badia hat er mehr oder weniger überraschend ausgelassen. Und jetzt ist auch bekannt geworden, warum das so ist. Es gab ein Boulevardblatt in Österreich, das davon berichtet hat, dass er schwer im Training gestürzt ist und sogar kurz bewusstlos war. Und das hat er dann einen Tag später bestätigt. Also er war nicht, dass er bewusstlos war, aber dass er eine Gehirnerschütterung einen Tag nach dem Rennen in Val d'Isère erlitten hat. Und dadurch hat er einfach einige Trainingstage verloren, er hat da pausieren müssen, also erneut Pech gehabt, er hat sich einen Daumenbruch zugezogen und deswegen auch den ersten Slalom in Levi schon verpasst, aber jetzt greift er eben heute beim zweiten Slalom erstmals auch im Stangenwald an und er hat noch gesagt, die notwendige Aggressivität und das Selbstverständnis fehlt. Ich finde das interessant, dass er eigentlich verschwiegen hat bis vor wenigen Tagen, dass er diese Gehirnerschütterung erlitten hat im Training und dass er das ja anscheinend nicht der Öffentlichkeit mitteilen wollte. Und wir sind gespannt, wie er sich jetzt im ersten Slalom der Saison dann für ihn schlagen wird.
Da haben wir auf jeden Fall ein Auge drauf hier auf meinsportpodcast.de und die Antwort, die kriegt ihr natürlich hier im Sportplatz beziehungsweise bei den Kollegen von Kaltschneuzig, unserem Wintersport-Talk hier auf meinsportpodcast.de. Abonniert am besten den Wintersport-Feed, dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite, ganz egal in welcher Sendung dann über Ski, über Skispringen, über Biathlon und die anderen Wintersportarten gesprochen wird. Ihr kriegt's auf den Podcatcher eurer Wahl und könnt es hören hier auf meinsportpodcast.de. Das war Lukas Zara, der Kollege von Kaltschneuzig und Spox.com. Lukas, vielen Dank.
Danke auch.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Nach 5 Jahren harter Arbeit und viel Schweiß und Tränen haben wir uns im Jahr 2018 endlich selbst gefunden. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018.
Das ist einfach nur Wahnsinn.
Gemeinsam mit euch freuen wir uns auf ein spannendes und sportliches 2019. Danke, dass ihr alle dabei seid. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.